Ja, wir haben jetzt einen ganz besonderen Auftritt. Wir haben uns gedacht, wir können nur Techno und Hip-Hop spielen. Wir müssen auch irgendwas traditionelles, bayerisches machen. Also haben wir einen völlig klimafreien, traditionellen Beitrag zur Musik. Wir werden gleich das Glockenspiel hören. Während des Glockenspiels dürfen wir hier keine Musik machen, also genießt es, danach geht's weiter. Dankeschön.
Herzlich willkommen hier auf Loder München 92.4. Wir haben den 10. April. Es ist das Chaos Radio München wieder mal an der Reihe. Und auch heute nicht aus der Gravelotte-Straße, sondern so wie schon letztes Mal aus dem Chaos Radio Temporär Radiostudio in der Hessstraße 90. Wir haben ein gut gefülltes Studio heute. Ich bin nicht allein. Nein, mir gegenüber sitzt der Andi.
Genau, wie immer sozusagen.
Aber wir sind diesmal immer noch nicht ganz allein. Wir haben noch mehr Leute dabei. Nämlich heute auch noch mit dabei ist Black. Hallo Black.
Hallo.
Und Black, wen hast du uns denn mitgebracht?
Ja, den Lalua Kai, den habe ich zufällig am Marienplatz getroffen. Und
ja, dazu nachher mehr sozusagen.
Genau.
Ja, ganz kurz, du bist jetzt schon seit 12 Jahren DJ und zwar bei M94.5, einer sozusagen Partnersender von uns oder generell ein anderer Radiosender hier in München. Du hast eine eigene Sendung dort.
Ja, also die 12 Jahre, das ist für die, was M94.5 betrifft. Wobei am Anfang es nannte sich Störfunk, sonst DJ bin ich seit ungefähr 20 Jahren.
Wunderbar. Gut, darüber werden wir jetzt heute allerdings nicht so viel reden, was du sozusagen in deinem sonstigen Freizeit machst, in Anführungszeichen. Wer dich allerdings hören möchte, wir geben es gleich vorweg raus. Alle 2 Wochen immer samstags bist, kann man dich hören auf der 94.5.
Genau.
Aber unser Thema heute hat ja eigentlich mit was ganz anderem zu tun.
Genau, und das hat uns Black mitgebracht. Und wir haben uns heute auf dem Marienplatz getroffen, zufällig, haben da ein bisschen... Da war so eine Veranstaltung, so eine kleine Demo stehend und da hast du auch ein bisschen mitgeschnitten.
Ja, das tue ich gleich mal rein. Einen Moment.
Schön, dass ihr sozusagen hier erschienen seid. Der ganze Marienplatz ist voll. Das finde ich super, danke.
Gegen uns.
Ja. Unser erster Redner, der Alex Bock, der wird euch ein bisschen was erzählen, warum wir heute eigentlich hier stehen. Und deshalb gebe ich gleich das Wort an den Alex. Vielen Dank und viel Spaß.
Verwertungsgesellschaften sind wichtiger denn je,
gerade wenn wir in die Zukunft blicken. Eine Zukunft, in der kulturelle Schöpfungen mehr als je zuvor im Netz um Aufmerksamkeit buhlen. Wenn Musik größtenteils per Internet zirkuliert, brauchen wir mehr denn je ein System, bei dem wir Urheber direkt honorieren können. Musik ist uns etwas wert und Urheber möchten wir entlohnen, denn ihre Werke begleiten unser Leben, begeistern uns und inspirieren uns. Doch wir haben für Musik nur einen einzigen monopolistischen Dinosaurier, der selbstvergessen dem Feudalismus frönt. Die GEMA produziert sowohl vorne wie hinten nur Ungerechtigkeit, bei Künstlern und Konsumenten gleichermaßen. Gerade mal ein 1/20 der GEMA-Mitglieder, die sogenannten ordentlichen Mitglieder, bestimmen darüber, wie die Tantiemen aller Urheber ausgeschüttet werden. Diese gerade mal 3000 Mitglieder bestimmen, zusammen mit den Vorstandsgremien, alle Tarife und Satzungsfragen. Sie bestimmen zum Beispiel im eigenen Interesse, dass sogenannte Standardwerke, Gassenhauer von Leuten wie Dieter Bohlen oder Ralf Siegel, auf Kosten von kleineren Bands mit mehr Geldern ausgeschüttet werden, und dadurch kleinen Urhebern und Bands zum Nachteil werden. Dieses Verteilungssystem der Ungerechtigkeit sorgte in den letzten 2 Jahrzehnten dafür, dass die meisten Einnahmen aus Nischendiscos, von Festivals und auch von Lehrmedien wie CD-Rollingen, Festplatten, USB-Sticks und auch Handys direkt mehrheitlich an die Inhaber der Rechte dieser Standardwerke flossen. Das Verteilungssystem wird von Urhebern, Politikern und Verbänden seit Einführung in den 90ern auf das Heftigste kritisiert. Die sogenannten ordentlichen Mitglieder der GEMA dagegen, die oberen 5%, rechtfertigen aber ihre Verteilungsgerechtigkeit mit dem Argument, dass diejenigen, die am meisten verdienen, auch über die Ausrichtung der Gemeinde bestimmen sollten. Manche nennen das kriminellen Raubtierkapitalismus. Ich glaube, man sollte es musikalische Apartheid nennen. Eingeführt wurde dieses Verfahren der Ungerechtigkeit übrigens mit einer nie dagewesenen Lüge. Angeblich würden kleinere Bands viel öfter ihre eigenen Lieder bei der GEMA anmelden, anstatt zuzugeben, dass sie eigentlich bloß Standardwerke covern würden. Das ist nicht nur eine schallende Ohrfeige für all die kreativen kleinen Bands, sondern ein weiterer Beleg für die Selbstherrlichkeit der GEMA. Dass die GEMA schon lange den Kontakt zur Außenwelt verloren hat, dokumentiert ihre anachronistische Unterscheidung von U und E. Eine Unterscheidung, die aus der finstersten Zeit unseres Landes kommt, als die GEMA noch Stagma hieß und zwischen entarteter und völkisch einwandfreier Musik unterscheiden sollte. Noch heute wird zwischen ernster und Unterhaltungsmusik entschieden. Eine Klassifizierung, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Aus dieser Zeit stammt auch das Monopol der GEMA als einzige musikalische Verwertungsgesellschaft. Dieses Monopol ist auch der Grund, warum deutsche Internetbenutzer im Internet so häufig in die Röhre gucken müssen. Wer hat sich noch nicht geärgert über dieses Video ist in deinem Land leider nicht verfügbar? Irgendwie haben es die Verwertungsgesellschaften in Frankreich, in Großbritannien, in der Schweiz, ja eigentlich überall es geschafft, sich mit YouTube und Co. zu einigen. Nur bei uns irgendwie nicht. Dabei hat die GEMA jahrzehntelang durch geschickte Lobbyarbeit verhindern können, dass sich eine weitere Verwertungsgesellschaft neben ihr etablieren konnte. Dadurch wäre ja die so ertragreiche GEMA-Vermutung verloren gegangen. Die Vermutung ist schuld daran, dass Diskotheken, die vielleicht nur wenige Songs von GEMA-Mitgliedern spielen, trotzdem den vollen Betrag bezahlen müssen. Dieser Lobbyarbeit ist auch geschuldet, dass unzählige Petitionen gegen das Unrechtssystem der GEMA lange verschleppt wurden und zu nichts geworden sind. Als Alibi führt die GEMA nun sogenannte Blackboxen in Diskotheken ein, um genauer zu erfassen, was gespielt wird, um dann abzurechnen. In ganz Deutschland existieren aber gerade mal 300 bis 400 dieser Blackboxen. Der Großteil der Nischenkultur, also Alternative, Independent, Electro, Gothic oder viele andere Stile, fallen einfach durch das Raster. Weil mit diesen 300 bis 400 Blackboxen nie die Nischendiscos abgedeckt werden können, die sich darauf spezialisiert haben und wieder einmal keine gerechte Verteilung der Gelder stattfindet. Wohin gehen die Gelder dann? Natürlich zu den ordentlichen Mitgliedern und ihren Standardwerken. Nirgendwo klafft der Anspruch der GEMA als de facto Künstlergewerkschaft und der Realität des Feudalismus mehr auseinander als bei der GEMA. Die GEMA als Verein wird durch ihre Legitimation im Grundgesetz und im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz mit Allmacht ausgestattet. Das produziert Ungerechtigkeit mit nie gekannter Intransparenz. Es schützt die inneren Interessensgruppen vor dringenden Reformen, während Kritik von außen mit teuren Werbekampagnen und ohne Fakten beantwortet wird. Die Systematik der GEMA-Verschleierung wird klar, wenn man sich die Tarifreform anschaut, die jetzt die DJs zur Kasse bitten soll. Nachdem die Tarifreform für die Clubs von GEMA und DEHOGA hinter verschlossenen Türen auf das nächste Jahr verschoben wurde, hatte man schnell einen Sündenbock für die von der GEMA geforderte Vervielfältigungsgebühr gefunden. Die DJs.
Ja, passenderweise haben wir heute einen DJ da, dem wir jetzt genau fragen können, ob das jetzt alles so schlimm ist, ob was da auf ihn zukommt. Und ja, meine erste Frage wäre, wann hast du denn davon zum ersten Mal gehört?
Ich habe davon gehört bei der letzten Reform, weil jetzt kommt die neue Reform. Und natürlich sarkastischerweise dadurch, dass es so ein Vertreter offiziell, so eine Assoziation, den sogenannten Deutschen DJ-Bund, präsidiert von DJ Harry, Deutschlands erster DJ, selbsternannter, der eigentlich eher nur sich selber vertrat. Und da habe ich so gehört, so von dieser Reform, besonders was Clubs angeht, was mich natürlich betrifft. Und so total so, du kennst das, so administrative Berechnungen, wie hoch die Gebühren, die man an die GEMA zahlen soll, so gerechnet werden und so weiter. Wir werden bestimmt so später mehr in Detail kommen, aber klar. Also vor kurzem erst
davon gehört. Dich betrifft es ja auch mehrmals. Du bist ja, also GEMA ist ja du bist ja also, gleichzeitig auch...
überhaupt mal erklären, ja? was denn das Problem da momentan ist.
Genau.
Weil es wurde vorhin das Wort DEHOGA genannt. Was ist denn das? Weißt du es gerade auswendig?
DEHOGA, ne?
Also es ist, soweit ich jetzt gegoogelt habe, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverbund.
Ach so, ja, ja. Nee.
Und da haben sich ja einfach die zwei gestritten sozusagen. Das war, die GEMA wollte ja, soweit ich das mitbekommen habe, total viel Geld irgendwie haben. Und da waren die DEHOGA-Leute, also die Betreiber von den Einrichtungen anscheinend nicht damit einverstanden.
Und die Musikveranstalter zum Beispiel.
Ja. Genau. Und die haben sich eigentlich bisher um das ganze GEMA-Zeug gekümmert, oder? Da musstest du dich ja als DJ nicht
ja, so
sich um die Rechte kümmern.
Also er ist nicht im Berufsverband der Disc-Jockeys zum Beispiel.
Nur man hat immer so einen GEMA-Zettel ausgefüllt, so seit immer.
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Weißt, er ist halt auch Musiker. Gleichzeitig ist er auch Musiker, du produzierst Tracks selber. Ja. Und du veranstaltest auch selber. Also du legst jetzt nicht nur auf, du wirst nicht nur gebucht, sondern du machst auch selber auch Veranstaltungen. Das heißt, du musst dich dann anschließend um diese GEMA-Gebühr kümmern. Du hast also schon öfters diesen Zettel ausgefüllt.
Ja, jemand muss sich darum kümmern. Entweder Klammer, der Club oder der Veranstalter. Mittlerweile mit der neuen Reform muss der DJ irgendwie was davon tragen. Aber wir werden das so zitieren, so wie es
da gehen wir später nochmal
drauf an. Genau. Aber klar, das ist natürlich ein Thema. Der GEMA-Abo, der GEMA-Pauschal, was der Club bis jetzt so immer so gezahlt hat. Es gibt mehrere Tarifen. Nur leider, was ich immer vermisst hatte, bis wir zum Thema Reform kommen, ist, dass die Musik nie zitiert wurde. Es war immer ein B-Thema. Man hat nie geschrieben, was für Musik man gespielt hatte. Es wurde immer so proportional
gerechnet. Es gab entweder eine Pauschale, so und so viele Leute sind gekommen, so und so viel Eintritt wurde verlangt. Dann gab es entsprechende Listen, da hat man das dann rauslesen können. Und es ging aber nicht darum, dass man jetzt dann, also es gibt, glaube ich, sicher Leute, die haben das versucht, habe ich irgendwo gehört, dass sie halt genau aufgeschrieben haben, das könntest, glaube ich, du auch jeden einzelnen Track aufschreiben, den du gespielt hast.
Sehr gern würde ich das.
Ja? Das wäre zum Beispiel ein Fall, wo man später nochmal drauf reinkommen
würde. Ja, klar.
Grundsätzlich, wie ist denn das so? Du sagst jetzt DJ, was macht DJ-Veranstalter, was hat man noch, Clubbesitzer oder sowas? Was macht man denn als DJ so? Einfach nur die Platten auflegen oder
wie läuft
denn das?
Ja, gerne.
Dass ich da, wie teilt sich die
Ja, je auf? Nachdem eigentlich, weil okay, es ist natürlich der DJ ist ein bisschen zurückgetreten vom Rampenlicht. So. Es war sogar ein Spruch von den, ich weiß nicht, ob du die kennst, Executioners, die nannten sich X-Men früher, das sind so Performers, so zu viert, Scratch Galore, so krasse Leute, die geübt haben, wie bis zum geht nicht mehr. Und die meinten, jetzt das ist die Ära der Produzenten, die meinten 95 sowas. Und DJing is a lost art form. Und damit bin ich nicht einverstanden. Und man sieht es, dass es trotzdem überlebt hat, wie bei Combos zum Beispiel wie C2C, das sind so Leute zu viert, das sind Franzosen, die haben so DMC Technics, das ist ein DJ-Contest, so dreimal am Stück gewonnen. Und jeder hat einen Plattenspieler, einen Mixer und die spielen Sequenzen und die haben so eine Art Choreografie. Also sozusagen, der Beruf DJ, je nachdem, es gibt ernste DJs, es gibt super viele Sorten von DJs. Du hast so in einem Kommerzclub und so, das werden einfach so Hits nacheinander gespielt. Im Endeffekt, das ist nicht sehr anspruchsvoll, aber das ist trotzdem DJ. Und du hast Leute, die versuchen, irgendwas aufzubauen und was Neues zu kreieren und zu performen. Und es ist so wie, ich finde, das ist sehr ähnlich wie Percussion spielen. So von dem Handwerk.
Was für Spiele?
Percussion. So.
Die kleinen
Trommel spielen.
Okay.
Da braucht man auf jeden Fall ein bisschen Taktgefühl.
Vom Handwerk.
Ja.
Weil man schlägt nicht, man bewegt Reglern und man dreht und das ist so zackig, was die Richtung eher so Hip-Hop oder Breakbeat so angeht, was eher meine Richtung ist. Und das machen DJ. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall muss es so mit Performance verbunden werden. Es geht natürlich um Tunes nacheinander zu spielen. Es geht darum, aber sich permanent schlau zu machen, was es für neue Sachen gibt. Du bist jeden Tag auf der Suche nach dem letzten Schimpfwort. Und du musst so wirklich so aufmerksam bleiben und es ist echt so eine Lebensaufgabe.
Ja.
Wie viel Zeit verbringst du denn da pro Woche damit, irgendwie neue Tracks zu suchen oder alte Tracks wieder auszugraben?
Ja, einige Stunden auf jeden Fall und seit vielen Jahren. Aber das macht man gerne, weil natürlich.
Es ist halt einfach das Hobby sozusagen, oder?
Es ist mehr als Hobby.
Okay.
Es ist, aber davon kann man nicht leben oder schwer. Man kann überleben, eventuell, und die wenigsten können davon leben, und das sind nicht unbedingt die Besten.
Ja. Das heißt, wenn man jetzt so eine Veranstaltung ist und man kommt als DJ hin, es gibt da verschiedene Arten von DJs, sag ich jetzt mal. Also einmal natürlich Musikrichtung, aber auch so vom Auflegen her.
Ja.
Die einen kommen irgendwie nur mit ihrem Laptop, denke ich jetzt mal. Andere kommen mit CDs.
Ach so, wegen Werkzeug,
andere mit klassischen Schallplatten.
Ja, genau. Das ist auch ein wichtiges Thema, was diese GEMA-Reform angeht. Klar, es gibt verschiedene Wege, so vom Werkzeug her für einen DJ aufzulegen.
Das bringt ja auch immer alles mit, oder? Also dann bringt er seine eigene CD-Player oder seine eigenen Abspielgeräte mit? Oder?
Es gibt schon Diskotheken, wo sie die CDs in Schubladen schon vor Ort haben. Aber das ist, dann sind wir echt so jenseits von, was man so ernsthaft so DJ nennt.
Ja, heißt, wenn du als DJ da hinkommst, dann hast du ja eigentlich gar kein, also wenn du findest dich ja in der Sammlung, die ja der Club dann hat, ja gar nicht zurecht, oder?
Das sind echt zwei verschiedene Welten.
Okay.
Also was mich betrifft, ich bin noch so alte Schule, weil ich schleppe immer noch Vinyl mit.
Ja.
Ich kaufe Vinyl.
Er kommt mit einem kleinen Kofferchen immer zur Party.
Ja, es wiegt verdammt viel.
Du dann alle deine Platten dabei oder kommst du schon mit deiner Playlist sozusagen?
Ja, ich komme mit deiner Playlist, ich komme nicht mit 3000 Platten.
Ja.
Das wäre schon aufwendig.
Ich muss dazu sagen, er ist Perfektionist, er weiß ganz genau, auf die Sekunde genau, welcher Track jetzt als nächstes kommt, und also der kann dir die Playlist vorsagen.
Ja, und genau. Ja, das ist, meistens sind sie sogar geordnet. Aber es gibt verschiedene Werkzeuge vielleicht für unsere Zuhörer. Und zwar, es gibt Vinyl, wie früher, wie auch immer. Es gibt auch CDs, weil es gibt so sehr moderne CD-Spieler, wo du mit einem drehenden Pad so alles kontrollieren kannst, sogar scratchen, und es ist relativ gut simuliert mittlerweile. Es gibt auch Laptops. Du kannst sogar Dateien, da geht es ums Runterladen, du kannst sogar deine Dateien mit einem herkömmlichen Vinyl auf einen Plattenspieler mit einem sogenannten Timecode, mechanisch wird die Datei, die sich abspielt, in deinem Laptop so kontrolliert.
Das heißt, du hast die ganze Zeit dieselbe Platte auf dem Spieler und steuerst halt nur damit halt dann die Abspielung auf dem Rechner.
Genau, du steuerst. Du könntest sogar mit einem CD-Spieler auch die Datei steuern. Aber, und da sind wir bei den Dateien. Und das ist natürlich ein Knackpunkt, was beim Thema GEMA-Reform so geht. Die Dateien, weil ein Vinyl, es ist klar, es ist ein Objekt, es ist zum Anfassen da, das ist das Original, es ist nicht zu bestreiten, aber eine Datei, man kauft es gibt so Shops online, man lädt das runter in verschiedenen Formaten, entweder MP3 oder Wave oder FLAC oder wie auch immer, und das ist legal, das ist ein bisschen überteuert, wenn du mich fragst, so, wenn man so 3 Euro für eine Datei, ich meine, es ist nichts zum Anfassen, und es ist...
Aber da wären wir gleich bei dem interessanten Punkt. Ja. Wenn ich jetzt mir irgendwo als, ich sag's mal, Consumer irgendwo eine MP3 oder ein Lied herunterlade, ist der erste Ansprechpartner wahrscheinlich der Download-Shop meines geringsten Misstrauens, wo ich vielleicht noch mein Handy noch vielleicht her habe, damit das auch schön synchronisiert wird, wo dann irgendwie die Datei halt irgendwie, sagen wir mal, 99 Cent dafür kostet. Du jetzt als DJ, kann ich mir vorstellen, wirst wahrscheinlich woanders einkaufen müssen, oder? Damit du auch die entsprechende Rechte dafür bekommst. Oder kannst du da auch ganz im normalen, da wo ich jetzt mal jedermann einkaufen geht, die CDs und beziehungsweise die Downloads dir holen?
Also bei den Online-Shops, das ist zum Teil genauso wie bei den herkömmlichen Shops so, bei dem Plattenladen, man geht hin und der Plattenladen im Endeffekt macht dir so eine Pre-Selection. Der bestellt etwas, weil es gibt alles und nichts auf Erde, besonders seit der Datei-Ära. Jeder kann in seinem Schlafzimmer produzieren, sich so irgendwas runterladen und irgendwie so ein Pseudo-Beat machen. Und
ja, im Labor.
Man kann versuchen, das zu verkaufen. Und das ist schon cool, dass und es gibt Shop-Betreiber, auch online, und die machen ja eine Pre-Selection. Und dann hast du, okay, die Neuigkeiten der Woche, du hast 200 Stück Sachen, kannst du hören und kannst du runterladen. Und dann musst du einfach entscheiden, was ist dein Lieblingsshop und so weiter. Aber es ist ein bisschen so wie früher im echten Leben in der Stadt. Aber es geht um Dateien und so. Mhm. Es geht auch um Vinyl, kann man auch online bestellen. Ist genau dasselbe. Mhm. Und du könntest nicht so dir alles, was es neu auf der Welt gibt, zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob man das zitieren kann, so Beatport ist so sehr berühmt. Und auf Beatport hast du viel zu viel. Du kannst dich nicht schlau machen. Du kannst recherchieren nach etwas Bestimmtem, aber du kannst nicht alles hören, weil
Das ist eine Internetseite, auf der Musik gesammelt wird, oder?
Es ist so ein Shop zum Dateien kaufen. Und aber da jetzt hast
auch
du
für Leute, die dann das auch wirklich aufführen möchten, oder?
Ja, es ist so ein herkömmlicher Shop, nur es ist viel zu viel dabei. Zum Beispiel, du könntest nicht so zufällig dir Sachen anhören, weil du hast 99,99% zum Wegwerfen.
Ja.
Weil du brauchst immer noch so einen Shop.
Ja, oder einen DJ, der einem das aussucht.
Ja, genau. Ich brauche jemanden, der mir eine Vorauswahl macht.
Man könnte ja auch sagen, der DJ ist in gewissermaßen, da kam vorhin jemand, hat das gesagt, eigentlich sollte man den DJs 13 Cent pro Song zahlen, dafür, dass sie das denn öffentlich, also öffentlich aufspielen, dafür, dass sie Werbung machen. Stimmst du damit überein? So?
Ja, also bei 13 Cent pro Song, das wird ziemlich mies. So,
wenn ja, das ist, die Taxi ist nicht bezahlt wahrscheinlich dann. Ja.
Nee, ich glaube nicht. Ja, stimmt, ja, weil genau bei dieser Reform jetzt fallen ein paar Sachen auf den DJ zu, was ziemlich ungerecht ist.
Genau, dann steigen wir doch gleich am besten vielleicht da dabei ein. Wir hatten es ja vorhin schon gerade in dem Ausschnitt gehört, den wir dann vorhin abgespielt haben. Die GEMA hat unter anderem jetzt hat sich überlegt, dass man doch die DJs einer neuen Reform unterwerfen möge. Die wurde ja, oder sagen wir mal, das Thema ist jetzt halt hier nicht ganz neu, kocht ja schon einige Wochen oder sogar fast einen Monat da irgendwie durch die Welt und wurde auch zigmal geändert, nachdem man gemerkt hat, der Protest wurde zu groß. Ursprünglich stand ja mal im Raum, dass man pro Datei 13 Cent bezahlen soll oder 15 Cent sogar.
Ich dachte eigentlich, dass das wäre Dirch und so weiter und habe jetzt erst erfahren, dass sie dann doch noch irgendwie gesagt haben, ja nee, das lassen wir jetzt nochmal ein Jahr so und machen irgendwas anderes.
Genau, es wurde beschlossen ursprünglich, dass irgendwie jeder DJ pro kopierter Datei, egal woher und egal wohin, erstmal seine 13 bis 15 Cent da bezahlen muss. Und dann, wenn irgendwie die Laptopplatte oder der Laptop kaputt geht und man noch ein Backup davon machen will, wieder diese 13 Cent bezahlt.
Ja, aber das ist ja das, was jetzt ist, oder?
Ja, da gibt's also, es grundsätzlich, grundsätzlich heißt es halt jetzt, ja, 13 Cent pro Song, der aber, also quasi als Lizenzierung dafür, dass man den aufführt. Ne? Also der DJ brennt sich eine CD, hat da so und so viel Tracks drauf, zahlt so und so viel, für so und so viel Tracks halt dann 13 Cent. Und dann darf er die abspielen, so quasi. Ja? Also vorher haben die DJs eben nichts gezahlt und jetzt ist es halt so, dass die, also muss da ein bisschen weiter ausholen.
Vorher haben halt die Veranstalter dafür gezahlt und dadurch hat
er... Ja, die zahlen ja immer noch, aber es ist jetzt, warte.
Das heißt, das ist ein zusätzliches Ding, was jetzt die DJs noch zahlen müssen?
Da muss man ein bisschen zurückgehen. Also okay. Es geht um die Reform von 2013, die ja 2012 angekündigt wurde und dort hieß es halt einfach, man ändert jetzt grundsätzlich die Einteilungen. Also vorher gab es 11 Einteilungen von Musikarten, jetzt gibt es nur noch 2. Und gleichzeitig ist es so, also man hat das schon immer gehabt, dass man pro Quadratmeter zahlen muss, nicht pro Leute, die zum Club kommen, zur Veranstaltung. Und dass man pro Eintritt zahlen muss, also mal 5 Euro, ob man auf 7 Euro verlangt, jedes Mal muss man mehr zahlen. Und man sollte, da haben sich die ganzen Leute drüber aufgeregt,
red ruhig weiter.
Da haben sich die Leute eben drüber aufgeregt, dass es eben so ist, dass man eben noch gleichzeitig für die Zeit zahlen muss. Also das heißt, wenn man, also die GEMA haben Fahrt vorgegeben, ein Clubabend dauert ungefähr 5 Stunden. Und wenn man dann noch 3 Stunden dranhängt, dann zahlt man nochmal 50% zusätzlich. Und wenn man dann nochmal 3 Stunden also haben möchte, so ein Clubabend kann mal 12 Stunden dauern, oder?
Ja. Es kann auf jeden Fall mehr als 5 Stunden dauern. 5, es ist sehr kurz.
Genau, und da sind alle dann natürlich amok gelaufen und haben gesagt, ja, das ist ja dann für so 10, 12 Stunden müssen wir ja dann 150% des eigentlichen GEMA-Betrages dann zahlen. Und dann haben die eben die Musikveranstalter, die DJs und die GEMA sich dann an einen Tisch gesetzt, nachdem auch die Regierung sich dann eingemischt hat. Also es gab ein paar Wirtschaftsminister, die haben sich da auch nochmal mit denen unterhalten. Die GEMA ist ja in gewissermaßen eigentlich auch ein von Staat legitimierter Verein. Also hat so einen Staatsauftrag in gewissermaßen, deswegen hat der Staat sich da auch ein bisschen eingemischt. Und es kam zu einer ganz neuen Reform. Da kann ich unendlich aufholen, das gab vorher dieses Pro-Verfahren, jetzt wird INGA eingesetzt. Gehen wir mal kurz auf diesen Vergütungssatz ein. Also diese 13 Cent, die betreffen dich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht, weil du legst ja ein Vinyl auf. Ja,
ja, ich bin nicht betroffen, aber ich weiß ganz genau, was es für verschiedene Supports gibt. Und natürlich interessiert es mich aus rein idealistisch gesehen, weil ich will mich
gewissermaßen kam jetzt diese 13 Cent auch deswegen zustande, dass sie eben so viel Druck gemacht haben, also nicht die DJs, sondern die Musikveranstalter.
Ja.
Und dann haben die GEMA gesagt, so, ja gut, dann dann führen wir das halt mit den 13 Cent ein. Gut, die zahlen ein bisschen 10% mehr, ne? Aber dafür lassen wir diese Reform mit diesem aus 11 macht 2 und die Zeit und sonst irgendwas. Es ist jetzt wieder alles beim Alten.
Und für die DJs vor allem, sie müssen nicht jetzt schon sozusagen erstmal initial, um überhaupt einzusteigen mit der neuen Reform, direkt erstmal jeden Cent mit 13 Cent direkt vergüten, sondern erst dann sozusagen, was ab dem Stichtag neu hinzukommt, dann eben nach dem neuen Tarif vergüten.
Ja, also die Umsetzung da können wir eigentlich nur rätseln. Also das hieß ab 1.4. Wurdest du angeschrieben? Irgendwie als DJ?
Gibt es überhaupt so ein Verzeichnis, wo alle DJs drin sind oder so?
Bitte?
Gibt es so ein Verzeichnis, wo alle DJs aufgelistet sind? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
So wie der Deutsche DJ-Bund, so?
Nee, keine Ahnung.
Gibt's nicht, weil das ist ja echt so.
In deinem
die Leute sind
Passwort ja auch nicht drinstehen, DJ oder sowas.
Nee, eigentlich, weil dann musste ich in Detail kommen und sagen, ja, aber ich meine es ernst und übe wie ja, Sau seit so und so vielen Jahren. Weil es gibt DJ und DJ. Das bedeutet, das ist auch ein Unwort zum Teil geworden.
Es ist eben kein geschützter Begriff. Es ist genauso, als wenn du sagst, ich bin Journalist. Ja, Journalist kann sich jeder nennen, der halt einfach nur der Meinung ist, ich mache jetzt irgendwas.
Radio.
Halt
oder Grafikdesigner.
Also insofern, wir sind ganz tolle Journalisten hier alle.
Nein, wir haben ja keinen journalistischen Anspruch.
Stimmt. Wir machen das ja nur zum Spaß. Ja, aber unabhängig davon, du hast es vorhin erwähnt gehabt, Black, eben als es darum ging, okay, da müssen wir mal was anderes machen, dann haben sich die GEMA und die DJs und so weiter dann an einen Tisch gesetzt.
Ja, die Musikveranstalter. Das war eben so meine Frage auch, die ich jetzt gerne an den DJ gerichtet hätte. Also wenn du dir das jetzt so hörst mit diesen 13 Cent und das ist jetzt so ein, wie soll man sagen, so ein Kompromiss, ja, ist das auf Kosten von den DJs? Also sind die DJs jetzt schuld, dass sie keine eigene gescheite Gewerkschaft haben? Die ernsten DJs, also nicht DJ Hans-Peter DJ aus
unter Amper Moching?
Ja, genau.
Also erstmals rein prinzipiell, das ist völlig normal, dass irgendwo Geld von einer Unterhaltungsveranstaltung, wie auch immer man das so administrativ nennt, so, dass Gelder rausspringen für die Künstler, die Tunes komponiert haben, die abgespielt worden sind. Nur, das ist der erste Haken und der größte Haken bei der GEMA, dass man überhaupt nicht erwähnt, was gespielt wurde. Oder zumindest so ein paar Kästchen abzuhacken. Man würde so abhacken, heute war eher so Trash-Metal oder heute war eher Drum and Bass oder es war Deep House oder was weiß ich. Und da würden proportional die Chartbreaker der Unterschiede Deep House, Death Metal, so die Gelder kriegen und nicht Modern Talking.
Ja, es wird also überhaupt nicht unterschieden.
Wie wird es denn dann überhaupt festgelegt, wer gerade in Mode ist?
Ja, das
erzähl,
ist.
Erzähl.
Ja. Also es gibt die Standardwerke laut GEMA und da zählen halt, wie soll man sagen, Komponisten, Künstler, also Moment, muss noch mal weiter ausholen. Also es gibt verschiedene Mitgliedschaften bei der GEMA. Die GEMA hat ungefähr 50.000 Mitglieder, aber davon sind nur 3.000 ordentliche Mitglieder.
Der Begriff ist sogar erstmals
ordentlich.
Gold wert,
also das ordentliche ist einfach, Mitglieder. Es gibt verschiedene Mitgliederstufen und das eine heißt halt ordentlich, warum auch immer.
Das ist wohl auch ein Begriff aus dem Vereinsrecht, weil die GEMA ist ja trotz allem Schnickschnack immer noch tatsächlich ein Verein.
Genau. Nach Vereins. Ich versuche mal, also, ja, durch die GEMA vertreten zu werden, müssen Urheber, also Komponisten und Textdichter und so weiter Mitglied werden und mit der GEMA einen Berechtigungsvertrag abschließen, der die Übertragung der Rechteverwertung für das Gesamtrepertoire des betreffenden Urhebers auf die GEMA umfasst. Zu beantragen der Vollmitgliedschaft sind nach 5 Jahren außerordentlicher Mitgliedschaft unter Voraussetzung eines bestimmten Mindest-GEMA-Ausschüttungsbetrages berechtigt. Bis dahin gehören sie zur Statusgruppe der außerordentlichen Mitglieder mit eingeschränkten und häufig prozentual geringen Ausschüttungsbezügen. Auch andere Personen, die zwar Urheber, aber weder Komponisten noch Texter oder Verleger oder Erben sind, können einen Berechtigungsvertrag mit der GEMA abschließen und erwerben jedoch dadurch keine Mitgliedschaft, sondern sind sogenannte angeschlossene Mitglieder. Das heißt, wir haben die Angeschlossenen, wir haben die Ordentlichen und wir haben die normalen Mitglieder.
Und eben, um es zusammenzufassen, du musst erstmal mit deinem Status, wo du eh so gut wie nichts oder sehr wenig Geld bekommst, damit erstmal einen Haufen Geld machen, damit du dann überhaupt ein richtiges Mitglied werden kannst, damit du dann noch irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommst.
Also ich habe die Zahl von 30.000 gehört und das müsste, die müsste man 5 Jahre lang reinkriegen, Minimum. Also mindestens 5 Jahre reinkriegen. Da muss man sich auch selber melden. Also man hieß, also früher war es zumindest so, dass man sich da selber melden, drum kümmern musste und dann konnte man ordentliches Mitglied werden. Und als ordentliches Mitglied kannst du dann halt über die Ausschüttung und ähnliches überhaupt abstimmen, vorher nicht. Und ja, das hat halt einfach zur Folge, dass diese Gruppen halt auch dafür gesorgt haben, dass sie halt mehr Geld kriegen, weil sie halt auch behaupten, dass sie öfters gespielt werden. Das ist eben das Problem, was er vorhin angesprochen hat. Es wird nicht genau getrackt, also nachvollzogen, wer jetzt überhaupt abgespielt wurde. Ja. Sondern sie sagen, oh, das ist Unterhaltungsmusik, das ist...
Also ich meine, da muss, können wir uns, ich sage anfangs, auch mal selbst an die Nase fassen. Ich meine, wir zum Beispiel jetzt hier, Radio Lora, wir sind ein Radiosender zum Beispiel, wo wir nicht selbst in dem Fall die GEMA-Gebühren bezahlen, sondern das Ganze von der BLM, der Bayerischen Landesmedienanstalt, übernommen wird, weil wir ein Bürgerradio, besonders sozial und hast du nicht gehört, sind. Und gleichzeitig heißt es natürlich auch nicht von wegen, schreibt bitte einen Airlog mit, was ihr da gespielt habt. Auch wenn das zugegebenermaßen jetzt wahrscheinlich recht oft eigentlich immer dieselbe Liste wäre, die dann rausgehen müsste. Sondern es heißt einfach nur, okay, es ist halt ein Ausbildungsradio, es gibt einen Pauschaltarif, der da vergütet wird und der wird dann auch wohl nach dem Standardschlüssel einfach aufgeteilt werden. Nur selbst da ist es, also ich weiß es, weil ich mal ein sogenanntes Veranstaltungsradio in einem, ich sag's mal, schulischen Umfeld hatte. Da war explizit sogar die Anfrage, dürfen wir euch denn eine Liste schicken, was wir gespielt haben? Ja klar dürft ihr das, die werfen wir halt nur weg. Das interessiert uns gar nicht. Es ist viel zu viel Aufwand, das auszuwerten.
Die haben halt auch technisch nicht die Kompetenz, das entsprechend auszuwerten. Also was man so hört. Aber dazu kommen wir dann auch noch später. Ja.
Das ist ziemlich modern, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist, du musst schon sehr viel Geld gemacht haben.
Dass du
um Geld zu machen.
Ja, genau, genau.
Es ist ultramodern. Und
also so es gibt halt Welt. Künstler zum Beispiel, die sagen, dass sie mehr Geld an die GEMA gezahlt haben, an ihren Konzerten, wo sie auch ihre eigenen Songs gespielt haben, als dass sie bekommen würden.
Ja, das weil ist das eben, Alibi, ja. Weil die kommen und sagen, wir schützen die kleinen Künstler und die kleinen Künstler sind aber die Opfer zum zweiten
Mal. Ich muss jetzt nochmal kurz einwerfen. Also es ist natürlich nicht schlimm, wenn jetzt... Also grundsätzlich ist es gut eigentlich, wenn es eine Verwertungsgesellschaft gibt in der Form, die dann dafür sorgt, dass die armen Künstler, wenn sie quasi in Rente sind, dass sie dann irgendwie was zum Essen überhaupt bekommen. Also wir wollen jetzt keinen Musiker haben, der jetzt dann irgendwie in der Mülltonne jetzt nach Flaschen sucht oder sowas, sondern...
Ne? Die GEMA ist nicht die einzigste Verwertungsgesellschaft, also die ist die Verwertungsgesellschaft für Musik.
Genau, genau. Aber es ist natürlich nicht schlimm, wenn die jetzt irgendwie sich um Künstler kümmern. Also an sich, wenn man das von außen hin betrachtet, und diesen einen Punkt, ja, der ist jetzt nicht schlimm.
Ja, so, vom ne? Prinzip natürlich.
Aber das Problem ist
die Verteilung der Gelder.
Genau, genau. Es geht
schon
um die
wieder.
Ja. Und du machst ja selber jetzt auch, also bist ja selber auch nicht nur DJ, sondern auch Künstler und produzierst selber wieder Musik.
Ja, aber das ist die so auflagenmäßig, da kommt das sowieso nicht in Frage. Und ich würde nicht mal das erwähnen, der GEMA, weil es sind eher so... Tools.
Du bist auch kein Mitglied bei der GEMA.
Nee, natürlich nicht, weil es kostet zu viel Zeit für nix und wieder nix sowieso. Also mit viel Glück würde ich so 1 Cent kriegen auf einem Jahr und dadurch müsste ich so ernst viel Papierkram machen für 1 Cent, also lieber nicht. Und die Tunes, die spielt man selber, wie gesagt, weil man bringt Sound zu einem Abend und leider füllt man keine Liste auf, würde ich, okay, eine Playlist, das wäre richtig anstrengend, aber zumindest, dass die richtigen Künstler ein bisschen was davon sehen.
Ja, also sie sagen,
Supporter, die ich mag, die ich spiele.
Sie sagen ja, also sie hätten Boxes, also Blackboxes installiert in bestimmten Diskotheken, das wurde ja vorhin auch angesprochen.
Ja.
300 in ganz Deutschland.
Ja, genau. Und dann in Großraum wissen, wo halt dann, genau, wo wir dann halt unter Umständen wahrscheinlich auch oft dort zu finden sind.
Dass man die ordentlichen Mitglieder unterscheiden kann, dass Dieter nicht so viel wie Ralf kriegt oder wie auch immer.
Genau, genau.
Aber dasselbe gibt es ja auch, ich sag's mal, an anderen Problemen oder an anderen Stellen, dass eben so einfach nur die Idee, ich verteile einfach nur ein paar Boxen irgendwo oder ich mache einfach nur irgendwo ein paar Kontrollpunkte hin, dass ich damit nie und nimmer einen validen Punkt bekomme. Das gibt's ja genauso, wenn es darum Quoten geht, dass die Quoten im Fernsehen anbieten werden. Da gibt's ja auch nur, okay, da gibt's mehr als 300, da gibt's halt mal 3000 Boxen, aber hallo, wie viele Leute haben denn einen Fernseher in Deutschland?
Ja, da war auch ganz lustig, da man es hieß, dass das dann irgendwie kam dann raus, dass während Sommerferien und Schulferien dann auf einmal bestimmte Kanäle überhaupt nicht geguckt wurden, weil das offenbar alles Lehrer waren, die so eine Box zu Hause stehen haben. Und
ja, es gibt auch so Stories mit... wo halt eine Person als Produzent in so einem Ding täglich, aber so drei Leute kannte. Ja. Er sagt halt, schau die doch mal an und sag, dass du dir das mit 10 Leuten zusammen anschaust oder sowas.
Kann man sich auch vorstellen.
Und klar, die Quoten gehen dann entsprechend hoch. Aber dasselbe Problem hast du ja auch mit den, im Radio auch.
Ja, wobei beim Radio tatsächlich, ja, ich sag, in Anführungszeichen können wir uns noch einreden, dass wir da fairer sind, weil da gibt es keine Box, die das erfasst, sondern da werden mehr oder minder zufällig, es heißt offiziell ist es zufällig, ich kann es nicht nachkontrollieren, Leute angerufen und dann gefragt, welche Radiosender fallen ihnen denn ein, welche Radiosender haben sie denn gehört. Man erkennt
es daran, dass es in der Zeit ganz viele Gewinnspiele gibt.
Genau, rufen Sie uns an, erinnern Sie sich, oder vielleicht, ich meine zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, das dritte Programm dort bei denen ist ganz groß dabei, die Leute dann auch mit vor den Nachrichten, zwischen den Nachrichten, hinter den Nachrichten und zwischen dem Verkehr, im Verkehr und nach dem Verkehr darauf hinzuweisen. Achtung, aktuell sind Drücker, aktuell sind welche von der Medienanalyse unterwegs. Bitte sagen Sie unbedingt, dass Sie Bayern 3 gehört haben. Verdammt, jetzt habe ich doch Ihren Namen gesagt. Ja,
ich denke, das war eh.
Ist sowieso eine besondere Schiene, die Leute, die akzeptieren, die Fragen zu beantworten. Und da schmeißt du erstmals alle, die kein Interesse. Und ich würde mich wünschen, zu wissen, was sie für Radio hören, zum Beispiel die da, die Fragen nicht beantworten.
Ein anderer Punkt wäre jetzt auch so zum Beispiel, also du legst jetzt zwar jetzt mit Vinyl auf, aber wenn ihr jetzt dann doch mal ein paar CDs und du willst jetzt nicht schleppen und sowas, würdest du dir dann so eine Software installieren? Wo die GEMA nachguckt, welche, dass die Tracks, die du spielst, auch wirklich lizenziert sind. Weil
die Spionage-Software. Die
Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir das jetzt anschaue, du sprichst das an, die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir die Reform anschaue, wie wollen sie diese 13 Cent denn von wem, also so, die müssten dann,
wie machen die das?
Wie wollen die das überhaupt prüfen, genau.
Aktuell heißt es ja noch, es läuft sozusagen erstmal auf Vertrauensbasis. Sag mal, wie oft du das kopiert hast. Gar nicht.
Ja.
Genauso, und dann später halt eventuell mit einer Software. Aber ich meine, das ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zumindest durchgeht. Ich meine schon allein der Gedanke, wir installieren irgendwo eine Software, die den Audio-Stream mitfiltert und dann irgendwie da einen Fingerabdruck daraus generiert oder wie auch immer. Ganz ehrlich, bekommt doch das BKA einen feuchten Schlüpper, wenn er das hört.
So eine Playlist generieren finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, dass du halt vor allem, es gibt ja Leute, die online alles, die am Rechner halt alles machen, da fällt es, könntest du es ja mit hinten raus machen lassen.
Ja, es ist ja eh schon die meiste, was so auf dem Markt als DJ-Software verkauft wird oder beim Mediamarkt auf der Rumpelpyramide steht, die das tut, hat ja entsprechend schon Exportlisten dafür, extra dafür solche Zwecke.
Ja. Also ich denke, man könnte es irgendwie schon so technisch umsetzen. Also das müsste dann auch irgendwie auf Vertrauen basen, aber dass man halt wirklich solche Listen macht. Welchen Track hat man gespielt?
Ist es besser als das, was jetzt die GEMA macht?
Also ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall fände ich es besser, wenn die GEMA mal eine Realität mitbekommen würde, was denn eigentlich in Wirklichkeit so gespielt wird.
Aber das wäre sehr erwünscht. Das ist Sache, was man gespielt hat, dass die richtigen Künstler die Gelder kriegen. Aber darum geht es nicht. Es ist dann nur eine Anzahl und es wird dann eine Gebühr verlangt nach Anzahl und nicht nach Künstler, weil am Ende kriegen nur die ordentlichen, sogenannten Mitglieder der GEMA. Und deswegen, es ist das Paradox und das ist die Hypokrisie.
Weil die behaupten genau das Gegenteil. Gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, mit der GEMA funktioniert das nicht. Das ist einfach ein viel zu großer Tanker, den man nicht mehr und da es läuft so viel schief. Und wir machen jetzt was Eigenes.
Ja, die Idee hatten schon mehrere. Auch aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs hat man da ja auch schon öfters was gehört. Ich weiß gar nicht, wie weit
das wirklich aus dem Umfeld ist, aber es gab beim letzten Kongress dann einen Vortrag. Mit dem Titel Der Mord fällt aus. Genau. 29.3 Vortrag gibt es auch online. Und da hat sich eine Initiative namens C3S vorgestellt. Cultural Commons Collection Society.
Das probieren wir nochmal.
Cultural Commons Collection Society. Das ist in dem Fall sogar eine europäische Verwertungsgesellschaft, die sich dann halt jetzt versuchen, mit dem dann eine Konkurrenz zur GEMA zu machen. Und eben im Vergleich zur GEMA sind die eben nicht exklusiv. Das heißt, du kannst, wenn du momentan bei der GEMA bist, kannst du ja wohl zum Beispiel auch keine Tracks unter Creative Commons Lizenz oder sowas.
Genau, das ist ein Punkt. Die GEMA hat aktuell ja neben der GEMA-Vermutung eben, dass einmal, wenn man einmal da angemeldet ist, alles zwingend unter der GEMA steht. Egal, ob man so einen Titel, wie es vorgeschrieben ist, nochmal explizit meldet oder auch nicht. Auch wenn man ihn nicht meldet, steht er trotzdem unter der GEMA. Du kannst nicht etwas unter der Creative Commons veröffentlichen. Wohingegen allerdings die Kollegen der GEMA in Frankreich doch durchaus ein Stück weiter sind, da die sogar, ich glaube, es war zuerst nur ein Testlauf, aber mittlerweile ist es sogar ins reguläre Programm übergegangen, dass die es auch mittlerweile anbieten, sogar, dass Künstler auch einzelne Tracks unter Creative Commons veröffentlichen können.
Also dieses Exklusive hast du dann, was du hier in der
Du hast weiterhin hast du so ein bisschen so eine Exklusivität in dem Sinne von, du musst dich an diese Verwertungsgesellschaft binden und an keine andere.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel muss man bei, wenn man bei der GEMA zum Beispiel einmal ist, dann bleiben die Rechte, die man der GEMA, also in der Zeit, wo man produziert hat, irgendwas, ne, bleibt es bei der GEMA, selbst wenn man danach austritt. Und dann dauert es auch noch eine ewig lange Zeit, bis man dann halt so quasi wieder frei ist. Also die binden die Musiker schon sehr krass daran. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch irgendwie wann mal reformieren wollen, dass es einfacher ist, da irgendwie mal nicht GEMA oder doch GEMA zu sein. Ja, aber
das nur ist, in Deutschland, ne, hast du halt keine Alternative dazu, wenn du halt rechtlich vertreten werden möchtest.
Momentan noch.
Momentan, ja. Bis das der Tod uns scheidet. Das haben die sich doch garantiert irgendwo abgeschaut.
Naja, also diese C3S-Leute wollen jetzt zum nächstes Jahr Weihnachten rum dann so mal ihre Plattform fertigstellen. Die sind halt gerade dabei, viel Software zu machen, weil du möchtest sowas nicht auf Papierformularen machen, wie es die GEMA momentan macht. Es gibt auch dieses eine tolle Lied, das extra lang ist, gegen die GEMA mit in Fettschrift und
wenn wir nicht dafür GEMA zahlen müssten, würden wir es jetzt gerne spielen.
Ja, aber wir sind mal so frei, wir sagen zumindest den Titel. Es ist von einer Gruppe namens Eure Mütter. Und der Titel hat, oder das ist, hat einen sehr schönen Titel. Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, ist ein ganz doller Penner. Die Idee war eben, es ist extra lang, das Lied. Dadurch wird es im Katalog fett gedruckt, also fällt besonders heraus. Und vor allem, er muss jedes Mal das von Hand angeben, eintippen, irgendein Mensch bei der GEMA, weil sie ihm das ja die Liste einreichen. Das Ganze ist ein super Lied und super lustig. Und man findet es auch auf diversen Plattformen, sich zum Anhören. Nur ganz kurz nur, um das hier vielleicht aufzuräumen, dieser Verdacht, dass tatsächlich da jemand, der bei der GEMA arbeitet, sich selbst beleidigen muss, indem er das in den PC eintippt, ist leider nicht der Fall. Die GEMA war ja nicht ganz blöd, sie haben es abgekürzt. Das Lied läuft im Katalog nur unter der Typ, der bei der GEMA sitzt.
Ach ja.
Ja, gut. Leider.
So, dann, wir können über das YouTube-Thema noch reden, das vorhin angesprochen wurde.
Ja, hat sich da jemand informiert?
Naja, also,
natürlich. Nein, also natürlich, da hat man schon natürlich mitbekommen. Also, dass dieses Lied ist hier nicht verfügbar in deinem Land.
Mit dem schönen Smiley.
Also genau. grundsätzlich ist es halt so, YouTube, also wenn du bei YouTube was hochlädst, dann musst du dich eigentlich nicht um die Musikrechte kümmern, weil es YouTube bzw. halt Google für dich macht.
Ja, und YouTube sagt halt auch gleichzeitig, ja, das ist der User, der verantwortlich, wir sind ja nur eine Plattform, die den...
Also sie erkennen automatisch, was das für ein Musikstück ist und wenn du das dich als Künstler für das Musik registriert hast, kriegst du die Werbeeinnahmen davon.
Also rein technisch gesehen ist ja YouTube eh auf dem Stand, wenn du etwas hochlädst, musst du eine Lizenz für das Ding auswählen. Und da gibt es nicht eine Lizenz, da gibt es nicht die Checkbox, ich verletze fremde Urheberrechte. Da gibt es nur, das ist meins, das ist einfach nur die Auswahl und ich habe die Rechte daran oder ich veröffentliche es als Creative Commons oder eben nicht.
Es gibt diese Standard-YouTube-Lizenz.
Genau, und diese Standard-YouTube-Lizenz sagt halt von wegen, ich darf das zumindest veröffentlichen irgendwie.
Ich darf das.
Ich habe da irgendwie Rechte dazu. Also dementsprechend, die wären auch schön doof, wenn sie die Checkbox hätten, ich tue hier gerade fremden Content veröffentlichen und habe dafür keine Erlaubnis, dann dürfen sie es ja gar nicht abspielen.
Naja, sie machen dieses Clearing halt automatisch.
Ja, nur das Clearing funktioniert ja...
Ja, sie schützen schon die Leute davor, weil bevor sie sich strafbar machen, sperren sie es dann eben mit dieses Land könnte ist in ihrem...
Ja, da kam auch ganz
nicht,
viele...
Dieses Land ist nicht...
Dieses Land ist in dem YouTube-Video. Da gab es auch ein paar Anfragen von der Bundesregierung zum Beispiel, dass bestimmte YouTube-Links gelöscht werden sollen und ähnliches. Da hat mal Google eine schöne Statistik rausgegeben.
Es handelt sich meistens um richtig großen Sachen, weil da fallen immer die Namen von den drei... Labels.
Ja, BMG oder sonst irgendwas.
Universal, Time Warner und Sony BMG. Genau. Das war's. Es gibt nur drei Labels heutzutage. 1, 2, 3. Sehr geil. Bald gibt's nur noch eins, weil EMI wurde geschluckt. Es gab 4, jetzt sind nur noch 3.
Nein, es gab da eben jetzt neulich von Open Data City eine Auswertung. Das ist so ein paar Journalisten, Datenjournalismus und ein paar Entwickler zusammen. Ich glaube, in dem Fall sogar gesponsert von irgendeiner deutschen Plattform. Aber da sieht man halt, dass, also man hat so ein, hat die 100 besten oder die
100 beliebtesten YouTube, sondern es sind nicht 100, es sind
1000 beliebtesten, also haben sie jetzt als Ding da drin und du siehst halt schön, okay, welches ist verfügbar und welches ist nicht verfügbar. Und gespalt sind in Deutschland 61,5%, davon aber wirklich bestehende Rechtsprobleme sind eigentlich nur 8,4%. Das heißt, da macht YouTube halt auch so ein bisschen bringt die Masse gegenüber der GEMA auf, damit die halt alle schön sauber, schön, ja, Druck machen sozusagen. Hm. Möglicherweise Rechtsprobleme sind dann doch nur 53%. Also YouTube spielt da auch schon ein bisschen mit ihrer Macht und ja.
Aber man merkt ganz direkt besonders bei der Plattform YouTube, wie sich so zwei Welten begegnen. Und zwar einerseits hast du was alte Schule Musikbusiness, und zwar die drei Major Labels versuchen Datenträger mit Musik drauf zu verkaufen und machen davon eine Handelsspanne mit viel Marketing dahinter und versuchen das zu schützen, weil die Leute immer noch das runterladen sollen auf herkömmlichen Runterladen-Shops. Und du hast die kleinen Künstler, die selber eine Video drehen oder drehen lassen mit viel Einsatz für null Geld und die in YouTube vertreten werden wollen, um vielleicht ein paar Auftritte zu kriegen. Und das sind echt diese zwei Welten. Die kämpfen nicht unbedingt miteinander, weil die sind nebeneinander und auf YouTube, es ist richtig offensichtlich, das zu sehen. Weil du hast so die drei dicken Mammuts oder Elefanten, so, um sie nicht zu, wir haben sie schon zitiert, weil ich will keine Werbung machen eigentlich für die drei Major Labels. Und du hast eine Unmenge an kleinen Künstlern, die eigentlich, weil sie kein Geld von der GEMA kriegen, weil die nicht ordentlich sind, und die wollen einfach ihren Geld durch Auftritte kriegen und dadurch sollen sie sich ein bisschen bekannt machen und stecken sehr viel Energie im Voraus und hoffen auf mehr oder auf genug.
Und das Internet ermöglicht es halt vor allem, dass du auch genau diese Nischen findest, dass du da gute Leute, gute Musik findest, die dir auch selber gefällt sozusagen, und das wäre halt vorher ohne DAF gar nicht möglich geworden.
Ja.
Ich glaube, eine Plattform, die da in letzter Zeit auch ein bisschen mehr zu diesem, wie finde ich Musik und wenn ich selber Musik machen, ist dieses Soundcloud. Da hast du ja auch irgendwie einen
Account. Soundcloud, ja klar, ich habe zwei sogar.
Okay.
Zwei gleich.
Ja, weil...
Du hast ein Limit.
Soundcloud, also es gibt mehrere Plattformen, wo man als Künstler seine Arbeit vorstellen kann.
Ja.
Egal, was
es bedeutet. Früher war es MySpace oder sowas.
MySpace war für Musiker interessant.
Soll es immer noch geben. Also.
Weil es war erfolgreich und du hattest einen Player. Was es bei einem anderen berühmten sozialen Netzwerk, der gerade ganz vorne ist, ohne ihn zu zitieren, so,
ja.
Nicht gibt.
Ja, du kannst da keine Dateien, keine Audio-Dateien.
Du kannst gar nichts
rumschicken, anpassen. Schon zu Freunden schon, aber nicht selber wirklich hochladen oder selbst wenn, das ist dann nicht
das
so einfach.
Ist, das ist nicht so künstlerfreundlich. Aber okay, diese Plattform da, MySpace, ist halb verschwunden. Ich versuche es neu zu launchen, wie auch immer. Ist egal, wir sollen nicht, aber Soundcloud für Künstler.
Ich wollte noch mal hier bei YouTube, habe ich hier zum Beispiel, wie ein tolerierter Urheberrechtsverstoß dem Urheber ein Geldsegen beschert. Also da geht es um ein YouTube-Video, das heißt Harlem Shake.
Oh nein.
Ja. Hast du auch schon mal gehört, ja. Wirst du wahrscheinlich nicht spielen, aber es hat vielleicht schon jeder diese lustigen Videos gesehen. Also da, irgendwelche Leute stehen ganz gelangweilt an irgendeiner Bushaltestelle, U-Bahn, egal wo. Und
kriegen dann einen Anfall.
Und kriegen auf einmal solche krassen Zuckungen, dass also, ja. Und hier steht, nach 30 Sekunden ist alles vorbei. 60.000 Clips finden sich bei YouTube mittlerweile zum Suchwort Harlem Shake. 45.000 kamen vergangene Wochen dazu. Hätte das Harlem Shake mit seinen Ursprung nicht im amerikanischen, sondern im deutschsprachigen Web gehabt und sich damit die hierzulande üblichen restriktiven Sicht auf das Urheberrecht gegenüber gesehen, es wäre schon im Keim erstickt worden. Denn das eigenwillige Tanzfieber, das Nutzer rund um den Globus zur Kamera greifen lässt und insgesamt mehr als 200 Views bei YouTube angesammelt hat, wurde nur dank einer systematischen Urheberrechtsverletzung möglich, die sich jedoch massiv für den Urheber auszahlte. Und zwar hat er halt danach Lizenzen von YouTube danach kassiert, also der Werbeeinträge und
ähnliches. Genau, also das war irgendein Musikstück, das eigentlich total unbekannt war. Und dann hat irgendjemand dieses erste Harlem Shake-Video dazu gemacht. Und dann ging das halt, wahrscheinlich 4-5 Jahre, nachdem das Musikstück eigentlich da war.
Da hat halt jemand vorgetanzt, ne? Und, und dieser Bauer, so heißt der, der hat das...
Ja, das also ist sein Nachname?
Ja, also der heißt Harry Rodriguez, ne? Eigentlich. Ne? Der hat halt dieses... Da kam halt irgendwann ein Video hoch, das fanden alle lustig, ja, das wurde ganz oft angeklickt und dann dachten die Leute, ja, das kann man doch mal selbst machen. Und durch dieses Selbstmachen ist das überhaupt erst... Hat er überhaupt bekannt geworden. Also das Lied wenn hier in Deutschland irgendwas veröffentlicht worden wäre, das wäre gar nicht möglich gewesen. Da hätte ja überall, das merkt man ja, das gibt ja diesen Fall, wo dann irgendwo Happy Birthday im Hintergrund gesungen wird auf einer Geburtstagsfeier, Copyright Infringement, hier zack.
Runter. Wie gesagt, da macht halt YouTube auch, also man kann da nicht nur die Schuld Richtung GEMA schieben, aber YouTube ist da auch schon ein bisschen.
Die beiden tun sich natürlich gegenseitig ausspielen.
Ja.
Und YouTube hat natürlich, da ist jetzt mal eindeutig die besseren Karten, zu sagen, wir sind doch das Opfer, wir wollen euch doch das zeigen, wir dürfen aber nicht. Wohingegen die GEMA halt eigentlich nur fragen kann, wollt ihr einen Kugelschreiber als Werbegeschenk? Das ist schon das beste Angebot, was sie dem User machen können.
Naja. Okay, das sozusagen als Einschub noch zu YouTube. Wie waren wir bei Soundcloud?
Wir waren beim Thema Soundcloud. Ja, da treffen sich auch ein bisschen die Paradoxen, weil es gibt mehrere Plattformen, wo Künstler einfach ihren Werk so der Öffentlichkeit präsentieren können. Soundcloud ist relativ beliebt gerade, weil die Interface ist ziemlich angenehm. Man kann innerhalb von einem Lied, man sieht die sogenannte Waveform, wie das Lied ausschaut, und man kann kommentieren bei einem bestimmten Moment in einem Lied. Und das kann man einbetten in verschiedenen sozialen Netzwerken, die heutzutage sehr beliebt sind. Und da sieht man ein Lied so schön dargestellt. Okay, Soundcloud leider, die haben so mehrere Accounts, und zwar 2 Stunden sind gratis, und wenn du mehr als 2 Stunden hochladen möchtest, um deine Arbeit vorzustellen.
Insgesamt oder pro Monat?
2 Stunden insgesamt bei deinem Konto. Und dann, wenn du mehr möchtest, musst du zahlen. Und es ist relativ teuer. Ich finde es ein bisschen übertrieben.
Ja.
Ist nur meine Meinung. Du hast andere Sachen, die heißen zum Beispiel Mixcloud. Da ist es plötzlich gratis. Und gerade ist die Dateigröße so gut wie unbegrenzt. Also es ist ziemlich freundlich. Die Interface ist sehr schön. Aber es gibt eine Unmenge an Sachen. YouTube gehört auch dazu. Und dann gibt es auch so andere Video-Abspielplattformen. Die Sache, es ist fast GEMA-widrig, weil wenn man so GEMA-freie Sachen von sich selber der Öffentlichkeit präsentiert, man müsste irgendwie sich irgendwann registrieren, obwohl es ein Geschenk ist von sich. Aber das ist illegal, etwas zu schenken. Gratis ist illegal heutzutage geworden, und das langweilt mich ganz schön. Ganz schön sehr. Nee, aber ja. Ohne Witz, das ist so.
Aber ich denke, das ändert sich halt, sobald wir diese zweite Musikverwertungsgesellschaft haben, dann hat man dieses
Ding
nicht mehr. Ja.
Aber ich bin pessimistisch, vielleicht von Natur. Ja. Und du willst, gratis ist verboten. In Frankreich gibt es so eine sehr nette Bewegung, so, das ist ein bisschen so Öko-Style. So.
Ja.
Und die nennen sich Décroissance, auf Englisch sagen wir Degrowth. Man soll seine Bedürfnisse runterschrauben und nicht mehr so auf Gadget oder iPhone 6 zelten vor dem iStore. Und die sind für gratis soll legal sein. Der Präsident von Nestlé, der meinte sogar, die Luft, die man atmet, müsste man verrechnen.
Ja.
Und verkaufen können.
Okay, das aber war wir wechseln nicht die das Luft, Thema. Das war nicht für das Wasser, glaube ich.
Das Wasser.
Das war Wasser in dem Fall, ja.
Die Luft, das ist der
Nestlé. Man könnte ja dann gleich auf die Luft kommen, wenn
das wäre dann der nächste logische Schritt.
Kostet. Ja, klar.
Entschuldigung, ich wechsle vom Thema. Wobei doch, es ist alles ein bisschen verbunden.
Ja, es ist schon, es geht auch wie soll man sagen, es geht da um Besitzrechte auch so ein bisschen. Ja, ich meine, wenn jetzt jemand, das wurde vorhin auch gesagt auf der Demo, wenn da jemand schon 50 Jahre tot ist, muss das dann danach noch seiner Familie zukommen? Oder kann man dann nicht sagen, so, das ist jetzt Allgemeingut, vor allem wenn es ein schönes Volkslied ist oder sonst irgendwie? Oder diese News, dass halt die Tagesschau-Witwe immer noch Geld kriegt, da habe ich auch verlinkt, also Wahnsinn.
Oder muss Michael Jackson kassieren, wenn man ein Beatles-Lied abspielt?
Ja, also es gibt und, zum Beispiel solche Sachen, also
da hat er
es gibt
die
solche Sachen, wie zum Beispiel, man hat mal ausgerechnet, dass Künstler zum Beispiel wie Beastie Boys hätten niemals bestimmte Werke in die Welt setzen können, wenn sie für jede Sample das zahlen müssen, was heutzutage für ein bestimmtes Sample gezahlt wird. Ja, also ich finde es gut, wenn das da, wenn die Leute und die Musiker schon Geld kriegen oder sowas, aber ich finde, vielleicht ist das doch mehr Aufgabe vielleicht vom Staat eher als von den Leuten, die, also, ne?
Ja, wie gesagt, also ja. Das hat das Problem mit diesen Gesellschaften, die da irgendwann gewachsen sind, aber halt nicht mit der Zeit mitgegangen sind. Und das ist, ich denke, wenn man es Richtung Staat schieben würde, würde es viel schlimmer sein, als ist, wenn es ist so eine normale
Nee, dass der Ding sich darum kümmert, dass die Musiker kann. Musiker sein können und sich nicht gar nicht drum kümmern müssen, so gewissermaßen. Gibt es jetzt so eine Verwertungsgesellschaft, die jetzt hundertprozentig meine Rechte vertritt, sondern es ist Musik, die ist am Leben, die lebt davon, dass man teilt, dass man sie anderen Leuten vorspielt und so weiter. Und wenn man da zu viele Hürden schafft, dann finde ich, da verliert sich dann auch.
Ja? Ja, es ist halt auch generell, dass halt die Nutzer beim Urheberrecht eigentlich keine Lobby haben. Das hast du auch bei Bildern oder sonst irgendwas. Das ist halt, du hast immer die Verlage, sind es bei den Büchern.
Ja, Leistungsschutzrecht, ähnliches, genau.
Hast du es aber auch bei der Musik eben, hast du auch die Labels, die dann halt mehr Dinge, und beim klassischen Urheberrecht, ja, Disney ist immer das beste Beispiel, mit dem das Urheberrecht immer dann in Amerika verlängert wird, sobald die Mickey-Maus-Zeichnungen irgendwie auslaufen würden. Und es ist einfach...
Selbe Spiel ja auch in dem Fall, also nicht nur Mickey Mouse, ja auch bei den Donald Duck-Dingern, wobei sie da wohl auch mal einmal nicht aufgepasst haben, weswegen jetzt genau ein ganz klar umrissener Teil von Zeichnungen tatsächlich in Comics jetzt wohl auch wirklich gemeinfrei geworden ist, wo sich wohl auch diverse Leute sehr in den Hintern gebissen haben, dass das jetzt so ist.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott, etwas weniger Profit für die Leute, schrecklich.
Ja, und ja, man braucht ein neues Urheberrecht, ganz abschaffen macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
Ja, aber es ist halt vom 19. Jahrhundert, also irgendwoher, wo es halt nicht wirklich, also ich meine, ich zitiere da mal kurz, wenn ich das gleich finde, Moment. In der Bayerischen Verfassung steht zum Beispiel drin, als Rechtfertigung für diese Verwertungsgesellschaften, ja, weil das findet man im Grundgesetz nicht wirklich. Ja. Also das geistige Eigentum, das Recht der Urheber, der Erfinder und Künstler genießen den Schutz und die Obsorge des Staates. Ja. Natürlich ist das jetzt durch Bundesrecht überlagert und ähnliches, aber ich finde das ein schöner Ansatz.
Das ist gut mein gemeint.
Ja. Ja. Zumindest gut gemeint,
genau. Ja, das ist der Punkt. Der Gegenteil von gut ist sehr gut gemeint.
Genau.
Ja, wunderbar. Aber dann danke auf jeden Fall schon mal hier soweit. Auch danke, dass ihr beide hier noch im Studio wart heute und uns das alles erklärt habt. Ganz kurz vielleicht noch, wenn wir jetzt hier noch ein paar Momente Zeit haben, noch kurz eine Handvoll Veranstaltungshinweise.
Ja, wir sollten erst mal erwähnen, weil wir gesagt haben, wir waren heute auf dem Marienplatz. Diese Sendung wurde am Samstag, den 6. April 2013 aufgezeichnet.
Ach, Mensch, das hätten wir einfach mal probieren müssen, ob das jemandem auffällt. Genau. Nein, aber Leute, falls ihr zufällig nächsten Freitag noch nichts zu tun habt und eh irgendwie in die Richtung Bielefeld fahren wollten würdet, Diskussion außen vor, ob es Bielefeld überhaupt gibt oder nicht. dort findet die Verleihung der Big Brother Awards statt von dem Digital Courage e.V.
Ehemals Föbert.
Ehemals Föbert, genau. Wenn ihr die Zeit habt, schaut es euch an. Und das Wochenende drauf, vom 19. bis zum 21. findet hier in München die sogenannte Make Munich statt. Das ist so die erste Makerspace-Messe im weitesten Sinne.
Ja, es sind verschiedene Hackerspaces, aber auch Maker, also Fablabs und sonst irgendwas treffen sich da deutschlandweit hier in München.
Genau, da kann man auf jeden Fall dann auch sicherlich vorbeischauen, wird sicherlich interessant sein. Wir vom Münchner CCC werden sicherlich dann auch eventuell noch da auch vor Ort sein und uns ein bisschen anschauen. Ja, aber natürlich erstmal das Wichtigste natürlich, wer nächste Woche Samstag nichts zu tun hat, der kann sich auch was anhören.
Ach so, du weißt schon Bescheid, sehr schön. Ja, nächste Woche Samstag auf jeden Fall, 2 Jahre von einem wunderbaren Laden. Sehr schöne freie Zone mit Kultur und Engagement, und zwar Corleone. Feiern 2 Jahren, da könnt ihr mich wohl hören und DJ Explizit von Main Concept, die 2 elastischen 3 von der Breakbeat Action auf einem berühmten Aus- und Fortbildungskanal der Stadt.
Wir sagen noch einmal die Frequenz, es ist 94,5, genau. Ab 20 bis 22 Uhr.
Danke euch für die Einladung auf jeden Fall.
Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, super.
Genau, und bevor wir hier den Bürgersteig hochklappen, noch der letzte Hinweis. Jetzt um 21 Uhr die Gegensprechanlage hier auf Radio LoRa und ab 22 Uhr dann die Nachrichten. Wir hoffen, wir haben euch etwas informieren können, etwas um den Dschungel, um die GEMA etwas lichten können. Vielen Dank an dich, Lalokai. Vielen Dank an dich, Black.
Bitte gerne.
Ja, Andi.
Und wir sehen uns dann nächstes in einem Monat wieder sozusagen.
Ja, wir sehen uns jetzt erstmal, weil wir dürfen hier den ganzen Kabelkrempel wieder zusammenrollen, den wir ausgebreitet haben. Ja. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. In einem Monat hören wir uns wieder. Und bis dahin, denkt dran, wenn ihr den Flirt nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen.